sowing. But the fields are ripe for harvest.
And so it's time.
Let's go.
Yes! You told them where you are. So does that mean?
It means we're going to stay here a couple of days. It's been a long time of sowing, but the fields are ripe for harvest.
And so it's time.
Let's go.
Yes!
Vielen Dank an die Technik, dass ihr uns das nochmal eingespielt habt. Wer hier neugierig ist, das ist The Chosen, eine neue Serie, die das Leben von Jesus und seinen Jüngern in ganz neuer Art und Weise darstellt. Gibt's auch schon auf Deutsch die erste Staffel, kann man wirklich sehr empfehlen. Und ich hoffe, das bringt euch ein bisschen in Stimmung. Team Jesus, heute geht's weiter mit dem vierten Teil unserer Predigtserie, wie Jesus leben, lieben und leiten. Heute habe ich die Ehre, gemeinsam mit Sophie zu euch zu sprechen. Oh, du hast deinen eigenen Fanclub mitgebracht, unglaublich, da in der ersten Reihe im Sektor. Auf jeden Fall, falls ihr die letzten Male verpasst habt, komm in Bewegung zum Beispiel, war eine Predigt, oder Jesus als Mensch vom Simon Reicher oder letzte Woche unser Sam Young mit Setze alles daran, dann lade ich euch ein. Schaut's doch auf unseren YouTube-Kanal oder auf unsere Webseite und hört's euch oder schaut's euch die Predigten nach, damit ihr noch besser einfädeln könnt dort, wo wir gerade stehen, weil wir haben noch ein paar Teile vorbereitet. Insgesamt ist das Ganze achtteilig und heute ist Teil Nummer 4. Team Jesus. Hatte Jesus ein Winner-Team? Wenn man sich die so cool dahinspazieren anschaut, dann denkt man sich, das waren ja voll die Helden, oder? Das war richtig ein Winner-Team, das Jesus hier hatte. Wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut oder eigentlich ein bisschen genauer die Evangelien liest, dann merkt man, na bumm, Jesus, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Genau diese 12, oder es waren ja in Wirklichkeit noch mehr Menschen, die ihm nachgefolgt sind. Was hast du dir dabei gedacht, genau die auszuwählen? Und wisst ihr, an was ich da immer wieder denken muss, wenn ich so an die Erwählung der 12 oder überhaupt der Jünger von Jesus nachdenke, da kommt mir immer wieder dieses Beispiel vom Sportunterricht. Kennst du das in Turnen? Dass man Fußball spielt oder Volleyball oder Basketball oder was auch immer und dann sind zwei, die dürfen wählen, ihre Teams wählen und dann gibt's immer den oder die Letzte, die gewählt wird. Und dann, oh, fühlt sich da jemand angesprochen? Es tut mir leid, ich hoffe, ich habe da jetzt keine Wunden aufgerissen, sonst müssen wir nachher noch, also wir bieten Seelsorge an. Aber wenn ich mir Jesus so anschaue, dann kommt es mir so vor, als hätte er immer genau diese Letzten sich ausgesucht. So wie beim Sportunterricht, die Letzten, und vielleicht warst du das, dann möchte ich dich umso mehr ermutigen, es scheint so, als wären es genau diejenigen gewesen, die Jesus in sein Winner-Team hineingerufen hat. Weil das Coole ist, Jesus hat nicht die Qualifizierten berufen, sondern die Berufenen qualifiziert. Jesus hat sich nicht ein Winner-Team ausgewählt, er hat ein Winner-Team gebaut. Er hat sich in Menschen investiert und das ist mega cool.
Amen, ja. Jesus hat an seine Jünger geglaubt, noch bevor sie es verdient haben. Er hat sich in jeden von ihnen investiert, ganz egal wer sie waren oder woher sie waren. Und so hat er sie gelehrt, er hat ihnen Verantwortung übertragen, er hat sie später dann ausgesandt, um zu predigen und Wunder zu tun in seinem Namen. Und Jesus hat da wirklich eine Kultur gebaut, in dem seine Jünger wachsen konnten. ganz speziell Petrus. Also am Ende lesen wir, dass Jesus zu ihm sagt, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen werde. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass Judas auch ein Jünger war. Und Judas war ein Dieb, der ziemlich sicher von Jesus eingesetzt wurde für die Gemeinschaftskasse. Ich frage mich, wieso? Ich glaube, ganz viele Leute haben manchmal ein Problem mit Judas, weil sie sich denken, hat Jesus hier einen Fehler gemacht? Hat einen Fehler gemacht, indem er ihn als Jünger ernannt hat? Und ich glaube nicht, dass Jesus einen Fehler gemacht hat. Ich glaube, er will uns damit zeigen, dass er bereit ist, jedem und jeder eine Chance zu geben. Nicht nur den Leuten, die es richtig machen. Und es kommt nicht darauf an, was du vorher gemacht hast. Es geht um deine Herzenshaltung. Und so haben Petrus und Judas beide Jesus verraten. Aber Petrus hat Gnade in so einer Dimension verstanden, dass er wieder in die Arme von Jesus gerannt ist. Und er hatte wirklich eine Herzensbeziehung mit Jesus. Und so sehen wir schon, die Jünger waren nicht perfekt. Und dazu kommt, dass sie sich teilweise ganz verschiedene Charaktere waren. Und wenn ihr euch die Serie anschaut, ganz speziell kommt das raus, wenn man Matthäus und Petrus vergleicht. Matthäus war ein junger Zöllner. Er war verhasst von allen Juden, weil er seine eigenen Landsleute hintergangen hat. Hat mit den Römern gemeinsame Sache gemacht. Dadurch war er eigentlich ein reicher Mann, hat sich viel leisten können. Und dann auf der anderen Seite gab es Petrus, der ein einfacher Fischermann war, der nicht viel Geld hatte, der sich sein ganzes Leben lang abmühen musste und dann wahrscheinlich vielleicht sogar an den Matthäus Abgaben zahlen musste. Er konnte wahrscheinlich nicht einmal lesen oder schreiben. Und Jesus beruft sie beide und plötzlich müssen sie an einem Tisch sitzen und zusammenarbeiten. Und allein da kann man sich denken, dass das war sicher keine einfache Situation. Jesus hat also diese 12 berufen, um die Welt zu verändern. Und das nicht, indem sie jetzt die großen neuen Superhelden werden, sondern indem sie sich in Menschen investieren, genauso wie Jesus das gemacht hat. Jesus hat verstanden, dass eine nachhaltige Bewegung nur möglich ist, wenn man sich in Menschen investiert, die die Bewegung dann einfach weitertragen können. Und so lesen wir in Matthäus 28, wie er sagt zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht gegeben auf den Himmel und den Erden und ihr sollt zu allen Völkern gehen und ich werde mit euch sein bis zum Ende der Welt. Und dieser Auftrag gilt nicht nur den Jüngern, der gilt auch dir und mir nach wie vor. Und es ist, glaube ich, Zeit für uns, in Bewegung zu kommen. Es ist Zeit für uns, dass wir unser Leben transparent leben und uns in Menschen investieren. Und die gute Nachricht dabei ist, dass wenn Jesus an diese 12 geglaubt hat, dann glaubt er genauso auch an dich und mich.
Yes. Aber wie hat sich Jesus da angestellt? Wie hat er das konkret gemacht? Ist er so auf wildfremde Menschen zuspaziert, so wie wenn du und ich, keine Ahnung, in der U-Bahn sitzen oder uns gerade bei der Bäckerei was holen und dann zu der Dame oder zu dem Herrn bei der Bäckerei sagen, hey du, komm, folge mir nach. Wir kennen uns zwar gar nicht, aber komm einfach mit. Ich nehme dich mit auf die Reise. Hat das Jesus so gemacht? Ich meine, wenn man die Evangelien liest und auch die Konsequenz der Nachfolge liest von seinen Jüngern, könnte man glauben, dass er wirklich auf wildfremde Menschen zugegangen ist. Aber wenn wir ein bisschen genauer hineinschauen, dann sehen wir, also wenn wir vor allem ein bisschen genauer uns chronologisch, also der Reihe nach, das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir eigentlich, dass Jesus Freundschaft gebaut hat. Wir sehen, dass er dort, wo er gelebt hat oder sich gerade aufgehalten hat, in Beziehung mit Menschen war und diese Schritt für Schritt in eine größere Intimität mit ihm gerufen hat. Und auch mit wachsender Intimität hat er sie auch immer mehr herausgefordert. Aber er ist alles andere als auf Wildfremde losgegangen und hat sie dann in die Nachfolge gerufen. Er hat sie wirklich Schritt für Schritt eingeladen, Teil von seinem Leben zu sein. Und wenn wir da genauer hineinschauen in die Evangelien, dann sehen wir, dass zum Beispiel ein Matthäus, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, dass er eigentlich als ein Augenzeuge auch erst ab Kapitel 9 in Szene tritt. Das heißt, vorher musste er sich natürlich auch auf die Berichte von anderen stützen, um das Ganze zusammenzutragen. Ihm waren Zahlen sehr wichtig. Das kommt auch von seinem Beruf oder von seinem Job, den er da als, man könnte sagen, Buchhalter oder eben Zolleinnehmer ausgeführt hat. Und Wir sehen einzelne Sequenzen, die chronologisch sind, wo wir auch Rückschlüsse darauf ziehen können, wie es wohl wirklich ausgeschaut hat zwischen Jesus und seinen Jüngern. Wir sehen aber auch, dass er bestimmte Themen einfach am Herzen hatte und auch so sein Evangelium dann zusammengestellt hat. Dann gibt's noch den Markus, der ja auch ein Evangelium verfasst hat. Und da gibt's Theologen, die eigentlich glauben, dass das nicht er selber war, sondern dass ihm da der Petrus diktiert hat, weil wiederum der Petrus als ein einfacher Fischermann höchstwahrscheinlich nicht selber schreiben und lesen konnte. Und wenn wir eben da auch ins Markus-Evangelium hineinschauen, dann sehen wir irgendwo die Berichte aus den Augen oder aus dem Blickwinkel eines einfachen Fischermanns. Das heißt, irgendwo der Petrus, der kommt da ganz stark durch in diesem Evangelium und von den Geschehnissen her spielt sich auch vieles am See von Genezareth oder in dessen Umgebung ab. Dann haben wir aber auch den Lukas. Und da könnten wir jetzt sagen, wenn es darum geht, das Ganze chronologisch anzuschauen, Gott sei Dank haben wir den Lukas als einen der Evangelisten und dem Evangeliumsschreiber, weil er war ein Arzt. Also das allein war schon mal gut, weil er da sehr genau war, sehr auch sicher Dinge sich genau angeschaut hat. Und ihm war es wichtig, das lesen wir selber, das sagt er sogar selber von sich in Lukas 1,3, ihm war es wichtig, das wiederzugeben, wie es sich der Reihe nach abgespielt hat. Das heißt, wenn wir den Lukas aufschlagen, dann haben wir hier eine sehr, sehr zuverlässige Quelle, wenn es darum geht, wie ein Schritt nach dem anderen wohl ausgeschaut haben muss im Leben von Jesus. Beim Lukas ist auch noch sehr besonders, dass er sehr viele Augenzeugen befragt hat. Ja, also er schreibt natürlich selber, aber er hat sehr viele befragt und dadurch kriegt sein Evangelium auch eine unglaubliche Breite und Tiefe. Und dann wäre noch der Johannes, der tanzt irgendwie aus der Reihe, also wenn man den so liest, weil man kann den nicht so wirklich gut vergleichen in den Stories, die im Johannesevangelium enthalten sind. Sein Evangelium ist erst 60 Jahre später oder mindestens 60 Jahre später, nachdem Jesus auferstanden ist, verfasst worden. Und wenn wir sein Evangelium lesen, dann merken wir, scheinbar war es ihm wichtig, Dinge zu ergänzen, die bei den anderen drei Evangelisten nicht so durchgekommen sind. Weil die waren ja schon im Umlauf, da wurde schon drüber nachgelesen, über den Matthäus, das Lukas-Evangelium und das Markus-Evangelium. Und er ergänzt. Und dadurch kriegen wir einen besonderen Einblick auch in die ersten 1,5 Jahre von Jesus. Wie hat Jesus nun sein Leben mit Menschen geteilt?
Jesus spricht im Prozess, wie er seine Jünger beruft, 4 Einladungen aus. Und wir können das in 4 verschiedene Phasen unterteilen. Und die erste ist, komm und sieh. Vor jeder Nachfolge liegt ein Prozess des Kennenlernens. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, bevor die Jünger Jesus nachgefolgt sind, hat er sich schon 1,5 Jahre in sie investiert. Petrus ist sogar noch einmal zu seinem Geschäft zurückgegangen und hat eine zweite Begegnung mit Jesus gebraucht, um wirklich diese Entscheidung treffen zu können, dass er Jesus nachfolgen will. Und so möchte ich auch uns zusprechen oder Leuten, die noch nicht gläubig sind, bevor Jesus irgendetwas von dir erwartet, darfst du ihn kennenlernen. Und was heißt das jetzt für uns heute? Was dürfen wir Leuten zusprechen? Es ist genau dieses Komm und sieh Jesus. Ich glaube, wir dürfen Leute viel öfter fragen, so was braucht es für dich, damit du an Gott glauben kannst? Was braucht es für dich, dass du an die Wahrheit der Evangelien glauben kannst. Und ich glaube, ein Gebet, das ich irgendwie cool finde, ist, Herr, wenn es dich gibt, dann möchte ich dich kennenlernen. Und ich glaube, da können wir mehr Leute einladen, das zu beten. Ich glaube aber, komm und sieh kann genauso heißen, einfach den eigenen Glauben authentisch zu leben und da zum Beispiel Leute zu sich nach Hause einzuladen und einfach durch die Gastfreundschaft und Nächstenliebe wirklich ein Zeugnis zu sein. Also in dieser ersten Phase geht es darum, eine Möglichkeit zu schaffen für eine persönliche Begegnung mit Jesus. Die zweite Phase ist dann folgt mir nach. In dieser Phase fordert Jesus seine Jünger auf, mit ihm zu kommen. Und ich glaube, wir alle wissen, ja heißt auch immer nein. Wenn ich dir sage, komm, wir treffen uns am Montag um 18 Uhr, hast du mein Ja für diese Zeit. Aber das bedeutet gleichzeitig ein Nein für alle anderen Personen am Montag um 18 Uhr. Und so war das auch bei Jesus und den Jüngern, wie sie ihm Ja gesagt haben, hat das gleichzeitig geheißen, dass sie ein Nein geben ihrem alten Leben. Und bei ihnen war das wirklich, dass sie ihren Wohnort verlassen haben, sie haben ihre Familie verlassen. Aber ich glaube, dass sie eben durch diesen Prozess des Kennenlernens, dass sie so bereit waren für diese Entscheidung, dass es ihnen gar nicht unbedingt schwer gefallen ist. Was heißt das jetzt wieder für uns heute? Wieder komm und folge Jesus nach. Wenn du der festen Überzeugung bist, dass Jesus als Sohn Gottes auf die Welt gekommen ist, dass er aus Liebe für dich und deine Sünden gestorben ist und dir vergeben hat, dann ist es soweit, ihm dein Leben zu übergeben. Und das bedeutet einen Richtungswechsel, weil es erstmalig ist, dass du jemand anderem mehr vertraust als dir selbst. Du vertraust Gott deine Entscheidungen an, du vertraust ihm dein Leben an und du vertraust ihm, dass er dich auf gute Wege führen wird. Und ich bin mir sicher, dass er das wird. Hier können wir Leute eben genau dadurch unterstützen, indem wir das mit ihnen beten, aber sie genauso auch danach begleiten in dieser Phase. Diese Phase ist der Moment, in dem wir uns selbst hingeben und bereit sind, auch Dinge hinter uns zu lassen.
Ja, jetzt haben wir zwei Phasen gehört. Seid ihr gespannt auf Phase 3? Ja? Phase 3 ist nämlich, kommt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ein Nachfolger, das wäre jetzt so Phase 2 gewesen, der kommt und geht ein Stück weit nach Belieben. Ein Jünger, also ein, man könnte auch sagen, Auszubildender, ein Praktikant, der lässt alles hinter sich, um Jesus zu folgen und sich ausbilden zu lassen. Und das ist passiert im Leben der Jünger. Die hatten ihre Rückfälle. Es war nicht alles so perfekt, dass sie da vom ersten Moment an so treu waren. Aber es wurde immer tiefer, mit zunehmender Nähe, mit zunehmendem Investment auch von Jesus in ihrem Leben, nahm auch Verantwortung zu und nahmen eigentlich auch die Herausforderungen zu, die Jesus ihnen wiederum zugetraut hat. Wo ich mir oft denke, boah, ob ich das denen zugetraut hätte. Aber Jesus war da sehr frei darin, seine Jünger dann auch freizusetzen. Auf jeden Fall geht es in Phase 3 darum, wirklich konkret zu werden, konkret auf ein Ziel hin auch auszubilden, zuzurüsten und die Erfahrungen, das Leben zu teilen. Und das ist, was Jesus gemacht hat mit seinen Jüngern. Er hat sie richtig nah an sich herangelassen. Und er hat sie mitgenommen auf seinen, man könnte sagen, Missionseinsätzen oder einfach in seinem Alltag, wo er Menschen begegnet ist. Er hat sie da anfangs eher zuschauen lassen, aber doch sehr konkret dann auch mit ihnen ja darüber ausgetauscht, was da jetzt passiert ist und ist natürlich auch auf ihre Fragen eingegangen, wo sie sich dann mal überhaupt nicht ausgekannt haben. Und so begann er darin, zum Beispiel in der Synagoge in Kapernaum, hier seine Jünger mitzunehmen und dort Wunder zu wirken oder auch ganz im Privaten, im Zuhause von Petrus, in seinem Haus, wo seine Schwiegermama mit Fieber, also mit wirklich schwerem Fieber im Bett gelegen ist. Auch da hat Jesus seine Jünger mit dabei gehabt und hat ein Wunder getan und sie durften ihn beobachten, sie durften zuschauen, sie durften mit dabei sein. Und das allein hat sie schon so sehr geprägt und dann gäbe es noch alle möglichen Einsätze, ob in der Öffentlichkeit, ob wo der Aussätzige Jesus begegnet, so viele an Einsatzmöglichkeiten, wo seine Jünger mit dabei sein durften und dadurch lernen durften, Jesus zuschauen durften. Was heißt es für uns? Es heißt für uns, wo kannst du Menschen, die in deinem näheren Kreis sind, mitnehmen in deinem Leben? Wo kannst du sie da auch mitnehmen, wo du dich vielleicht speziell hier am Sonntag investierst oder auch abseits vom Sonntag unter der Woche investierst. Wo kannst du Leute mitnehmen, um dir mal einfach über die Schultern zu schauen? Und das kann schon so ein nächster Schritt sein, wo wirklich Ausbildung passiert und wo die Phase 3 auch in Aktion ist. Aber wir bleiben nicht bei Phase 3. Es gibt noch eine spannende Phase 4 und die heißt, ich sende euch aus, weil Jesus... Wir wissen, dass er war nur begrenzt auf der Erde. Er hat seine Jünger auf einen besonderen Moment hin vorbereitet und kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er sie aus dem Kreis der doch zahlreichen Jünger, die er hatte, da waren manchmal 70 Leute mit ihm unterwegs, manchmal waren ganze Menschenmassen mit ihm unterwegs, aber er hat diese 12 als Apostel, ein Wort für Gesandte, auserwählt, um eben in seinen Fußstapfen zu folgen, Menschen zu lieben, das Reich Gottes zu bringen, Befreiung zu bringen, Heilung zu bringen, die gute Nachricht zu bringen. Und das hat Jesus nicht zu Beginn seines Dienstes gemacht, mit diesen 12. Er hat es am Ende seines Dienstes gemacht. Und es ist so spannend, weil er ihnen so viel anvertraut und dann die 12 und auch die anderen dann umso mehr mit Pfingsten dann abhängig werden würden vom Heiligen Geist. Und es ist spannend, dass sogar Jesus, der Mensch war, eigentlich es als Ziel hatte, seine Jünger gerade zu seinem Ende hin immer unabhängiger von sich selbst zu machen, um sie darauf vorzubereiten, dass sie abhängig vom Heiligen Geist würden. Weil er war ja nur limitiert hier auf der Erde. Und das ist auch so ein Vorbild für uns da, wo wir uns in Menschen investieren. Und ich finde, am besten sieht man es bei einer Eltern-Kind-Beziehung. Das Ziel kann ja nicht sein, dass mein Kleiner, also am Anfang, wenn das Kind ganz klein ist, ist eine große Abhängigkeit zwischen Eltern und dem Kind. Und das ist auch wichtig so, weil sonst könnte das Kind nicht überleben. Aber es ist auch so wichtig, dass wenn das Kind heranreift, dass eigentlich da eine Unabhängigkeit entsteht. Und dann wiederum, damit neue Abhängigkeiten entstehen können. Und für uns, wenn es jetzt um Dienst, um Kleingruppe, um was auch immer geht, wo du dich investierst, kann es bedeuten, da wo du jemanden zur Seite stehen hast, schau, dass der eigentlich immer unabhängiger von dir wird und immer abhängiger vom Heiligen Geist wird. Und dann bist du eigentlich ready, auch auf diesen Sendungsmoment wirklich auszusenden, die Zügel loszulassen, damit auch neues Feld erschlossen werden kann. Und das ist so krass, weil wenn ich mein eigenes Leben anschaue, ob jetzt in der Bibelschule vor mittlerweile, das ist schon wieder mehr als 10 Jahre her in Norwegen, wo mir als damals 22, 21-Jährigen teils so krasse Dinge anvertraut worden sind. Ja, da mit einem Team, also gemeinsam der Esther und mir, mit einem Team auf Missionsreise zu gehen in Europa und da blutjung ein Mietauto zu übernehmen und das Team von A bis C, von A bis Z zu führen. Und dann aber auch später, wo wir eben begonnen haben als Jugendleiter und wo ich auch echt dem Walter Bösch so Danke sagen möchte, weil er das wieder, immer wieder gespiegelt hat, dieses Herz an Leute zu glauben und sie freizusetzen, nicht sie zu klammern, sondern wirklich, ja, Verantwortung auch zu übertragen. Und so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt wir waren, wo wir das erste Mal predigen durften, damals noch an unserem alten Standort Halbgasse, aber das ist eigentlich so speziell, dass ich, dass Esther, dass wir, dass so viele das erleben durften. Und das ist eigentlich genau das, was uns auch Jesus hier vorgelebt hat. Wer sind nun meine Jünger? Wer sind deine Jünger?
Ja, genau. Um die Frage beantworten zu können, möchte ich ganz kurz mit euch die Beziehungen anschauen, die Jesus gelebt hat. Ich habe das aufgezeichnet, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Mir ist irgendwann der Stift auch ausgegangen. Also falls wir nachher noch eine Spende für neue Stifte einnehmen können, wäre das toll. Genau, also wenn wir Jesus sein Leben anschauen, sehen wir ganz schnell, dass ihm die wichtigste Beziehung war, die zu seinem Vater im Himmel. Er hat sich immer wieder zurückgezogen, um Zeit mit ihm zu verbringen, um zu beten, ganz speziell vor Entscheidungen, die angestanden sind. Und er hat auch immer wieder betont, er tut nur das, was er den Vater sieht. Und so habe ich hier die Beziehungskreise von Jesus aufgezeichnet und ganz in der Mitte ist Gott, das ist der Platz, der auch von uns Menschen nur von Gott gefüllt werden kann. Allein aus dem logischen Grund, dass niemand anderer allgegenwärtig und allwissend ist. Das heißt, Gott kann dir in einer Dimension helfen, in der das kein anderer Mensch könnte. Und deswegen ist es so wichtig, dass das das einzige Feld oder die einzige Person, von der wir abhängig sein dürfen. Aber abgesehen davon gab es auch im Jesus-Leben noch Platz für eine engste menschliche Beziehung. Und es steht zwar nicht ausdrücklich so drinnen, aber wir können annehmen, dass das der Jünger Johannes war, weil nur über ihn steht geschrieben, dass er der Jünger war, den Jesus liebte. Er hat das zwar über sich selber geschrieben, aber er war Christ und darf nicht lügen, also glaube ich ihm. Und ja, Johannes war der einzige Jünger, der beim Kreuz war. Alle anderen Jünger hatten Angst um ihr Leben, aber Johannes war da und ist Jesus zur Seite gestanden. Und genau da übertragt Jesus ihm auch Verantwortung für seine Mutter und sagt, bitte kümmere dich um sie, nachdem ich gestorben bin. Und diese Person, also die wichtigste Person in deinem Leben, sollte den größten Zugang zu deiner Zeit und zu deinen Ressourcen haben, aber hat auch dir gegenüber am meisten Verantwortung. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel bei Johannes. Den nächsten Kreis, da habe ich dann Petrus und Jakobus hingeschrieben, weil es mehrere Stellen gibt, in denen sie zu viert unterwegs waren und die anderen nicht dabei waren, so zum Beispiel im Garten Gethsemane. Das war ein intimer Moment im Leben von Jesus, wo nicht jeder dabei war. Da waren ausgewählte Personen dabei, die er gebeten hat, mit ihm wach zu bleiben und für ihn zu beten. Und dann haben wir die restlichen 9 Apostel und die, da haben wir heute schon gehört, die 12 waren wirklich erwählt, die waren ausgesucht, die waren beim Namen genannt. Und wenn wir das dann weiterziehen, weitere Beziehungskreise, könnten wir auch noch die 70 Jüngerinnen, die Jesus je zu zweit ausgesendet hat, dazu nehmen und auch noch die großen Volksmengen. Aber wir sehen, dass es einfach unterschiedliche Intensitäten in diesen Beziehungen gab und auch unterschiedliche Prioritäten. Und ich glaube, so ist auch wichtig, dass wir immer wieder unsere Beziehungen anschauen und uns überlegen, wer ist mir der oder die Nächste oder in wen will ich wie viel investieren. Und man könnte das eben bei uns einfüllen mit wahrscheinlich Leuten, die in einer Beziehung sind, wäre das ganz klar der Partner oder die Partnerin, sonst eben ein Freund oder eine Freundin und ein Familienmitglied. Und dann geht es vielleicht immer weiter zu Kleingruppe oder Freundesgruppen, Arbeitskollegen oder Nachbarn. Aber es ist ganz wichtig, sich zu überlegen, in wen möchte ich wie viel Zeit zu investieren. Und wenn wir jetzt über diese Frage reden, wer sind meine Jünger, heißt das nicht, dass du jetzt neue Leute suchen müsst. Was ich dir damit zeigen will, ist, du hast bereits Leute in deinem Leben, in die du dich investierst. Und der erste Schritt ist einfach mal in diesen Beziehungen präsent zu sein.
So gut. Die Herausforderung unserer Zeit ist eigentlich, in echter Verbundenheit zu leben. Du und ich, wir bilden eine Generation, die noch nie so vernetzt war, also global gesehen so vernetzt war mit Menschen wie je zuvor. Das gab's vor 30, 40 Jahren, das gab's einfach nicht. So vernetzt, wie du und ich sind, das gab's vorher nicht. Aber das Krasse ist, oder das Paradox ist, wir sind so vernetzt und scheinbar so verbunden und zeitgleich ist Einsamkeit total am Steigen und am Wachsen. Und wir sehen das in Großstädten, wo mittlerweile mehr Singles wohnen, als wie Menschen, die in Beziehung leben. Also jetzt nicht, dass Singles nicht in Beziehung leben, aber einfach rein von der Haushaltsform her, wo wirklich Einsamkeit am Zunehmen ist, obwohl wir so vernetzt sind mit Instagram, mit Facebook, mit Social Media und allem. Und das hat auch dazu geführt, oder das bringt auch die Herausforderung, dass wir teilweise, wenn wir jetzt da zu unseren Kreisen gehen, dass wir teilweise das Intimste unseres Lebens mit so vielen Menschen teilen können, also per Knopfdruck teilen können, eben über Instagram und Facebook, aber zeitgleich teilweise vielleicht gar nicht beantworten können, wer denn da in den nächsten Kreisen ist, wo denn da wirkliche, echte, wahre Freunde sind, wo vielleicht Familie ist, die wirklich präsent ist. Wir teilen das Intimste überhaupt mit Hunderten von Freunden auf Social Media, aber zeitgleich fällt es uns vielleicht schwer, genau diese engen Beziehungskreise zu definieren. Und ich glaube, dass wir hier ein Vorbild haben im Leben von Jesus, der Mensch war, begrenzt war. Jesus hat vielleicht hat er nur 6 Stunden Schlaf gebraucht, ich weiß nicht, oder dann doch 8 Stunden. Er konnte sich nicht endlos in endlos viele Menschen in gleicher Qualität investieren und das kannst du und ich auch nicht. Deswegen ist es so hilfreich, mal zu identifizieren, wo sind eigentlich meine Beziehungskreise und dann aber auch im nächsten Schritt zu schauen, wo braucht es eigentlich neu eine Ordnung, wo kann es auch ungesund werden. Und ich habe euch gerade ein Beispiel genannt mit Social Media, wo ich vielleicht hier niemanden habe, aber hier habe ich hunderte von Leuten, mit denen ich alles Mögliche teile, aber eigentlich fehlt mir die Verbundenheit, die ich eben nicht mit Hunderten von Menschen gleichzeitig erleben kann, sondern eigentlich nur mit einem engen Kreis. Und da gibt es verschiedene Beispiele, wo es ungesund wird. Eben zum Beispiel, ich halte Menschen bewusst auf Distanz. Das heißt, ich lasse da gar niemanden hinein. Ich will mich gar nicht verletzlich machen. Ich fühle mich sehr wohl darin, mein Image, mein Bild aufrecht zu wahren, Einfluss zu nehmen, es gibt ja wirklich diesen Begriff Influencer, ja, Social Media Influencer. Aber wie es mir wirklich geht, das weiß nur ich selber und ich selber tue mir da manchmal schwer. Also eine Möglichkeit, wo es ungesund werden kann. Eine weitere Möglichkeit ist eben, dass niemand mich wirklich kennt. Also viele dich auf Social Media kennen. Es kann aber auch sein, dass da jemand anderer ist oder jemand noch drinnen ist im innersten Kreis. Und eigentlich du in deinen Entscheidungen, in deiner Lebensführung nicht frei bist. Und auch das, da wird irgendwann früher oder später wird die Liebe für Menschen, für deinen Nächsten versiegen, wenn nicht da Jesus ganz alleine drin ist in diesem innersten Kreis. Dann kann es aber auch sein, dass wenn du Familie hast, einen Partner, Partnerin, Kinder hast, dass auch hier sich Dinge vermischen, dass vielleicht zuerst deine Kinder da sind oder noch krasser die Schwiegereltern oder die Eltern und dann erst deine Frau und dein Ehemann kommt. Und es sind deine Kinder oder deine Eltern, die mehr über dich wissen oder die mehr Details offenbart bekommen als dein Partner, deine Partnerin, die eigentlich im nächstnäheren Kreis sein sollte. Was gibt's noch für Beispiele? Es kann sein, dass hier in deinem nächstmöglichen Kreis nicht deine Family ist, sondern dein Dienst ist. Und das ist nicht nur bei hauptamtlichen oder hauptberuflichen Leuten, die in Gemeinde dienen, eine Herausforderung. Das kann auch bei jemandem, der ehrenamtlich dient, eine Herausforderung sein, dass eigentlich du mehr dein Leben mit deiner Kleingruppe oder im Gemeindedienst mit Menschen teilst. Die kennen dich mittlerweile viel besser und sind viel mehr up to date über dich, als es deine eigene Frau, dein eigener Mann ist, als es deine eigenen Kinder sind, die eigentlich dein erster Kreis sind, wo du dich investieren darfst. Was gibt's noch? Ich habe noch eins mitgebracht. Es kann auch sein, dass du versuchst, all diese Menschen in den zweitinnersten Kreis hineinzupacken. Du bist total bedürfnisgetrieben. Du nimmst Bedürfnisse von Menschen wahr, das ist eine Gabe, aber du hast keine Grenzen und versuchst jeden in diesem Kreis als deinen besten Freund, Freundin zu haben. Und das führt relativ schnell zu Burnout, zu ziemlich viel Müdigkeit. Und das kann echt ein Rettersyndrom sein, das du ablegen darfst, wo du zu deinen Grenzen stehen darfst. Was für Schritte kann ich jetzt setzen, um mich zu investieren?
Genau, also im letzten Jahr sind mir zwei Werte wirklich ganz wichtig geworden. Und das ist authentisch zu sein und da zu sein. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist für Freundschaften und Beziehungen. Und wie ich von der Bibelschule zurückgekommen bin ich emotional in ein ziemliches Loch gefallen. Es ging mir wirklich nicht gut. Und ich habe gewusst, okay, die Verantwortung oder die Erwartung an mich selbst ist, jetzt ist die Zeit, dich zu investieren. Auch die Erwartungen von anderen ist, hey, ich möchte das, was du dort gelernt hast, gib's weiter. Aber ich habe selber gespürt, ich habe irgendwie keine Kraft dazu. Und ich habe mich dann aber bewusst dazu entschieden, präsent und authentisch zu sein. Und zwei Dinge, die ich mir nicht nehmen haben lassen, waren Kleingruppe und Lobpreisteam. Und ich bin Woche für Woche gekommen und ich habe wirklich teilweise das Gefühl gehabt, ich komme jede Woche nur und sag allen eigentlich nur, wie schlecht es mir geht. Aber ich habe da wirklich erlebt, wie sie immer wieder für mich gebetet haben, mir zugehört haben und für mich da waren. Und speziell einmal im Lobpreisteam haben wir uns getroffen und es war ein Bowlingabend, das heißt, alle hatten voll viel Spaß. Und ich gehe rein in den Raum und mir ging es urschlecht und ich setze mich irgendwo, wollte mich eigentlich nur verstecken. Und dann fragt mich eine Person, wie geht's dir wirklich? Und dieses wirklich kann ja alles verändern. Und ich breche in Tränen aus und alles wird totenstill, alle hören auf zum Spielen. Und mir war es so unangenehm. Ich habe dann begonnen eigentlich schon über mich zu lachen, weil ich mir dachte, was ist los mit dir? Aber es hat dann wirklich zu einem guten Gespräch geführt und auf mich sind nachher Leute zugekommen, dass sie das voll cool und mutig fanden, dass ich authentisch war, dass ihnen das gezeigt haben, dass sie kommen dürfen, wie sie sind und dass sie ehrlich sein dürfen. Und das hat mir wieder neu gezeigt, dass unsere Gesellschaft sich eigentlich nach Authentizität sehnt und nicht nach Perfektion. Das zweite ist eben, sei da. Ich glaube, dass in schweren Zeiten Leute ganz genau schauen, wer ihnen zur Seite steht. Und ich möchte mich da selber einfach immer mehr an Jesus orientieren, weil er ist den Leuten nicht nur durch Wundern oder durch Lehre begegnet, er hat eine unglaublich fürsorgliche Art. Und so war er für seinen Jünger da, als seine Schwiegermutter krank war. Und das kommt vielleicht nicht so rüber, aber ich glaube, Jesus hätte auch nur ein Wort sprechen können und sie wäre gesund gewesen. Aber er ist in das Haus gegangen und ich bin mir so sicher, dass er sich die Zeit genommen hat, für die Angehörigen da zu sein. Und dann genauso bei Lazarus. Er ist zu der Familie gekommen und er hat sogar mit ihnen geweint. Und das war höchst skandalös zu der Zeit, wenn ein erwachsener Mann in der Öffentlichkeit weint. Aber dieser Vers zeigt einfach, dass es ihm wichtig ist, wie es dir geht. Und er kennt dein Leid, er kennt deine Trauer und deinen Schmerz. Und er möchte dir da begegnen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir selber lernen, mit unseren Freunden und Freundinnen im Schmerz auch sitzen zu können. Und sie da zu begleiten. Und genauso, wenn dann wieder fröhliche Zeiten kommen, die Erfolge auch mit ihnen zu feiern.
Ja, wir haben noch drei Schritte mitgebracht. Bei einem wird auch gleich Walter dann, kann sich schon mal bereit machen, auf die Bühne kommen. Ein weiterer ganz praktischer Schritt: öffne dein Zuhause. Ich weiß, es ist nicht so einfach, vielleicht gerade jetzt bei Corona, aber such Möglichkeiten, wo du Menschen einfach einladen kannst, einfach um sie kennenzulernen. Das Zuhause zu öffnen ist, das kann so ein Türöffner sein, und du musst nicht irgendwie was speziell vorbereiten. Öffne einfach dein Zuhause, und das signalisiert, dass du eigentlich dein Herz auch öffnest. Dann starte oder werde Teil einer Kleingruppe. Auch das ist eine Möglichkeit, wenn du gerade in deinem innersten Kreis, wenn du hast viele Menschen, die du kennst, aber eigentlich ganz wenige nur, die du gut kennst oder die dich gut kennen, dann mach einen Schritt, werde Teil einer Kleingruppe oder starte eine Kleingruppe. Oder eben such dir oder werde ein Mentor, wo jetzt Walter auf die Bühne kommt und euch erzählen möchte von dem ersten Durchgang von Mentoring Quadro im Oktober, weil auch das eine Möglichkeit ist, wie du dich ganz konkret investieren kannst.
Jetzt auf die Bühne. Seid so gut, seid so mutig. Wir hatten im Oktober einen Kurs mit 40 Teilnehmern zum Thema Mentoring. Und Mentoring, kann man einfach sagen, ist auch ein Begriff, den man mit Jüngerschaft auch austauschen könnte. Und ich habe diese 40 dann gefragt, wer von euch wäre jetzt schon ready, sich einfach zu outen und zu sagen, falls jemand einen Mentor, eine Mentorin sucht, hier stehen einige. Einige haben schon ordentlich Mentoring-Erfahrung, andere haben gesagt, ja, ab Frühling wäre ich dann ready. Aber ich wollte euch einfach auch die Gesichter zeigen hinter den Masken. Und es sind noch einige, die hier jetzt gar nicht da sind. Aber wir schreiben dann demnächst in einem Newsletter, schreibe ich das nochmal, und da kommen auch diese Namen hinein. Das heißt, wenn du sagst, ja, ich weiß jetzt nicht gerade, wen ich ansprechen soll, wer mich für eine Zeit, Mentoring heißt nicht für den Rest des Lebens, es kann sein für ein halbes Jahr oder ein paar Monate. Das können wir alles viel lockerer nehmen. Wenn du dich gefragt hast, wen soll ich ansprechen, dann könnt ihr das auch im Newsletter nochmal nachlesen und Personen einfach ansprechen. Oder ihr könnt mich ansprechen und ich mache dann eine Brücke zu diesen Leuten. Es wäre cool, wenn wir darin auch wachsen dürften als Gemeinde. Vielen Dank.
Ja, danke, Walter. Wo stehst du gerade? In welcher Phase? Wir haben heute auch von diesen vier Phasen gesprochen. Komm und sieh, folg mir nach. Komm, ich will dich ausbilden, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Vielleicht bist du aber auch gerade in der Phase, wo es dran ist, hey, wo Jesus dir zuspricht, ich will dich aussenden. Wir wollen euch jetzt kurz Möglichkeit geben, da innerlich zu reagieren, und ich lade uns da vielleicht ein, zum Abschluss des Gottesdienstes gemeinsam aufzustehen. Dass wir da wirklich ein Ja geben zu der Phase, in der wir gerade drinnen sind. Und wenn du heute hier bist, vielleicht das erste Mal sogar da bist und Jesus noch gar nicht kennst und spürst, boah, komm und sieh, ich bin eigentlich gerade dabei, diesen Jesus kennenzulernen. Ich möchte dich so einladen, da auch in deinem Herzen eine Antwort zu geben. Und dich auch einladen, dass du dann nach dem Gottesdienst zum Ministry-Team kommst. Und wir würden uns so freuen, genau dort beim Kreuz für dich zu beten. Auch deine Entscheidung miteinander festzumachen, dir eine Bibel zu schenken und dich willkommen zu heißen. Also wenn du das bist und sagst, heute ist mein Tag, heute möchte ich eigentlich eintreten in diese Reise mit Jesus, heute möchte ich ihn besser kennenlernen, eine Beziehungsreise starten, dann komm doch nach dem Gottesdienst zum Kreuz. Aber vielleicht bist du auch heute hier und sagst, boah, ich bin irgendwo stecken geblieben in Phase 2 oder in Phase 3. Und es ist eigentlich dran, dass ich mehr Herausforderungen auch erlebe, weil Jesus es mir zutraut. Und es ist mehr eine Frage deiner Herzenshaltung. Bist du bereit, dass er dich sendet? Bist du bereit, dass er etwas, was er eh schon vorbereitet hat für dich, dass er dich dorthin führt, weil er glaubt an dich. Er will dich in seinem Winner-Team haben und du musst gar kein Winner sein, er macht dich zu einem Winner. Das ist unser Jesus. Und wenn du das bist, lade ich dich auch so ein, einfach jetzt, wo wir zum Abschluss noch beten, deine Entscheidung in deinem Herzen festzumachen und ganz besonders auch auf Gottes Stimme zu hören. Vielleicht möchte er dir genau jetzt auch zeigen, wo er dich hinsenden möchte. Vielleicht ist auch dieser Schlüssel, den die Esther heute erzählt hat, vielleicht ist es sogar ein Teil deiner Sendung, ein Teil dessen, wo Jesus dich hinführen möchte. Und so danke ich dir, Jesus, für dein Dream Team, das du baust. Jesus, ich danke dir, dass wir von dir lernen dürfen, was es heißt, sich zu investieren. Dass wir von dir lernen dürfen, was es heißt, auch an Menschen zu glauben, sie auszusenden, sie in die Nachfolge zu rufen. Und ich möchte jetzt so beten, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst und dass du bei unseren Herzen anklopfst und dass du uns neu weiterführst. Weil wir wollen nicht nur dir ähnlicher werden, Jesus. Wir wollen auch Menschen um uns herum mitnehmen. Wir wollen sie mitnehmen in dieser Reise. Wir wollen sie mitnehmen darin, auch dich besser kennenzulernen. Wir wollen sie aber auch nicht abhängig von uns machen, sondern wir wollen sie zu dir führen, Jesus. In die Nachfolge auch von dir führen. Und so danke ich dir, Herr, für all das, was du zu unseren Herzen gesprochen hast. Und so bitte ich dich, Herr, machst du fest in unseren Herzen und sende du uns aus. Sende du uns neu auch in unsere Familie aus. Sende du uns neu in unsere Nachbarschaft aus. Sende du uns neu auch hier im Wunderwerk aus. Danke, Jesus. Amen.